Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Wiesler, guten Tag. Auch im Kulturbereich wird diskutiert darüber, was man darf und was nicht. Und vor allem, wer was darf. Das sind Fragen, die sich heute auch durch unsere Sendung ziehen. Nicht immer geht es dabei um Moral. Diskutiert worden ist zum Beispiel über die Arbeit der Dortmunder Schauspielintendantin Julia Wissert. Denn sie zeigt in ihrem Haus ein dezidiert diverses Programm. Gerade wurde ihr Vertrag verlängert. Die neueste Premiere besprechen wir heute. Ebenso die letzte von Richard Siegel. Der ist seit 2019 in Köln für den Tanz zuständig. Sehr erfolgreich. Sein Vertrag aber wird nicht verlängert. Zuerst aber geht es darum, was im Literaturbetrieb erlaubt und was umstritten ist. Gerade hat Salman Rushdie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen und damit ein Autor, dessen 1989 erschienene satanische Verse in vielen Ländern verboten sind und dem nach dem Leben getrachtet wird. Der iranische Ayatollah Khomeini forderte mit einer Fatwa alle Muslime auf, Rushdie zu töten. Im August letzten Jahres überlebte Rushdie einen Mordanschlag nur knapp. Die Wörter in den Büchern, die scheinen gefährlich und übrigens nicht nur islamistischen Regimen, auch Demokratien. Das Literaturhaus München hat gerade eine Ausstellung mit dem Titel »Verbotene Bücher« eröffnet. Tanja Graf, die Leiterin des Literaturhauses, die habe ich gefragt, ob es eigentlich ein bestimmter Typ von Buch ist, der von Verboten betroffen ist.
Also seit es Bücher gibt, also seit dem 15. Jahrhundert, sind es eigentlich immer dieselben drei großen Gründe, warum Bücher verboten werden oder die Vorwände, nämlich entweder Religion oder Politik oder Moral. Und so haben wir auch unsere Ausstellung strukturiert. Tatsächlich ist es so, dass Buchverbote immer Machtkontrolle, Machtausübung und Kontrolle bedeuten.
Lassen sich da historische Konjunkturen entdecken?
Naja, es ist schon interessant, dass wir richten in der Ausstellung den Blick vor allem auf die Gegenwart und dass global, weltweit Buchverbote mehr werden. Das finden wir schon sehr bedenklich und sehr symptomatisch auch für eine Entwicklung in unserer Gesellschaft. In Afghanistan dürfen Mädchen nicht mehr, haben keinen Zugang mehr zu Büchereien. Im Iran werden Mädchen verfolgt, die in die Schule gehen und so weiter.
Das heißt, die Bücherverbote betreffen besonders ohnehin schon benachteiligte Gruppen in der Gesellschaft?
So ist es. Das war schon immer so. Und Bücherverbote zielen eigentlich immer darauf ab, dass diejenigen, die in einer Gesellschaft unliebsam sind oder die als marginal angesehen werden von den Machthabenden, dass die von Bildung und von Büchern ferngehalten werden sollen.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, in der Gegenwart gibt es eine Konjunktur, mit der Sie sich eben jetzt auch intensiver beschäftigt haben. Es gab ja mal die Hoffnung, dass mit dem Internet sozusagen die Demokratie weltweit sich durchsetzen würde und auch die Freiheit des Wortes. Warum gibt es denn jetzt im Augenblick gerade diese Konjunktur von Bücherverboten? Hängt das vielleicht genau damit zusammen, dass es schwieriger geworden ist, das zu kontrollieren?
So ist es. Im Internet ist natürlich die Kontrolle fast unmöglich. Und tatsächlich ist es interessant, dass demokratische Länder, auch zum Beispiel einige Bundesstaaten in den USA, bestimmte Inhalte verbannen aus den Bücherregalen. Immer dann, wenn die sozusagen auch Themen propagieren, die nicht mit einer konservativen oder restriktiven Regierung konform geht. Vor allem geht es darum, dass die heterosexuelle Paarbeziehung als die einzig richtige, also als die Norm angesehen wird und alles andere soll sozusagen gar nicht vorkommen. Wir haben als Beispiel in der Ausstellung eine Graphic Novel von Maya Kobabe, Genderqueer, die in ganz vielen Bundesstaaten in Amerika verboten ist, dieses Buch, weil es eben thematisiert Homosexualität, Transgender. Vor allem ist es eben ein Buch, was für junge Leute ist, für junge Leserinnen und Leser. Und es thematisiert eben andere Formen von Sexualität, die nichts mit der normativen, heterosexuellen, klassischen Paarbeziehung unbedingt zu tun haben.
Kann man feststellen, welche Bedingungen es geben muss, dass Bücherverbote, ich sag mal in Anführungszeichen, erfolgreich sind? Also wann gelingt das eigentlich, bestimmtes Wissen sozusagen vom Tisch zu nehmen und wann nicht?
Naja, also es sind immer natürlich autokratische Regime, die Bücherverbote verhängen. Und das Interessante ist, dass es auch immer schon Länder gab, wo Verbote zwar herrschten, aber nicht ausgesprochen wurden. Zum Beispiel in der DDR galt es offiziell, gab es keine Zensur, aber bestimmte Inhalte waren dann eben einfach nicht zu bekommen. Bestimmte Autoren wurden nicht gedruckt. Genau das Gleiche ist in China. Da gibt es offiziell auch keine Zensur. Aber der Preisträger des Friedenspreises Deutschen Buchhandels, Diao Li Wu, sagt sinngemäß, wenn man ein chinesischer Schriftsteller ist und nicht im Gefängnis war, dann ist man kein richtiger.
Sie haben gesagt, in der Gegenwart ist das Verbot von Büchern besonders intensiv. Wir diskutieren ja gerade auch intensiv darüber, wer was eigentlich sagen darf. Und tatsächlich ist manches, was gesagt wird, ja auch gar nicht so leicht zu ertragen. Und einiges ist sogar strafbar. Der Grenzverlauf dessen, was erlaubt und was verboten ist, muss da jeweils wieder neu verhandelt werden?
So ist es. Es ist ein sehr komplexes Thema und auch genau das ist der Grund, warum uns das interessiert hat, diese Ausstellung zu konzipieren. Weil wir haben schon im Vorfeld gemerkt, es ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema, wo jeder eine Meinung dazu hat und sehr unterschiedliche Meinungen. Und uns ist wichtig, in der Ausstellung zu zeigen, dass man eben beweglich bleiben sollte und dass man einem Thema Zensur und Meinungsfreiheit eher sich gegenseitig anhören soll und nicht mit kategorischen Restriktionen. In unserer Gesellschaft haben die eigentlich keinen Platz. Aber tatsächlich dieses, was ist noch sagbar und was nicht, das ist das große Thema. Und wir wollen aber zeigen, dass Zensur und die sogenannte gefühlte Cancel Culture, dass es zwei verschiedene Dinge sind, dass bei uns eben keine Zensur herrscht, außer Inhalte sind verfassungswidrig.
Wo diese Grenze genau liegt zwischen dem, was erlaubt und dem, was verboten ist, ist ja in der Geschichte immer mal wieder diskutiert worden. Und ja auch nicht nur von autoritären Regimen.
Es war schon immer so, dass man darüber diskutiert hat, ob die Freiheit des Wortes ihrerseits wieder durch Zensur bewahrt werden soll. Das war auch schon in der Aufklärung so, dass es immer auch die Gegenbewegung gab, beziehungsweise man gesagt hat, um die Freiheit des Wortes zu bewahren, müssen bestimmte Dinge verboten werden. Es ist sehr komplex und sehr schwer, sich da der Königsweg besteht darin, dass man andere Meinungen eben gelten lässt, solange sie nicht verletzend, gefährdend sind und so weiter. Aber das empfindet natürlich jeder ein bisschen anders und genau da liegt das Problem. Salman Rushdie hat in seiner Dankesrede in der Paulskirche ein großes Plädoyer dafür gehalten, dass jeder zu Wort kommen können muss und dass man auch Meinungen aushalten muss, die einem vielleicht nicht genehm sind und die man eben nicht gerne hört oder Ansichten anderer erträgt, ohne dass man ein Redeverbot gleich erteilt. Also er hat sich ganz stark gemacht für die Freiheit des Wortes und das ist, verkörpert es ja auch, er sagt das Schreiben oder das sich ausdrücken mit Wörtern, das ist sein Leben. Seine Lebensbejahung auch nach dem, was ihm im letzten Jahr widerfahren ist, nämlich dieses schreckliche Attentat.
Und im Spiegel hat Salman Rushdie gerade gesagt, Sie mögen ein Buch nicht, lesen Sie es nicht. Tanja Graf war das, die Leiterin des Literaturhaus München, zu Bücherverboten. Auch beim Leipziger Festival Literarischer Herbst ging es schon vor Beginn um die Frage, wer sprechen darf. Ein offener Brief forderte die Absage des Auftritts von Alice Schwarzer und warf ihr transfeindliche Aussagen vor. Abgesagt aber wurde nicht. Dann gab es Proteste beim Auftritt und so konnte jeder und jede artikulieren, was jeweils für wichtig befunden wurde. Überhaupt berichtet Cornelius Wüllenkemper über die letzten 6 Tage beim Literarischen Herbst, war man diskussionsfreudig und konstruktiv in Leipzig.
Die Lust an der Diskussion, die Bereitschaft, alternative literarische Perspektiven einzunehmen, ohne zu polarisieren, war beim Leipziger Festival allenthalben zu spüren. Etwa beim Auftritt von Angelika Klüssendorf mit dem neu aufgelegten Roman Risse über ihre Kindheit in einer dysfunktionalen Familie, im Kinderheim und später im Jugendgefängnis in der DDR. Von der Debatte über Stasi-Diktatur versus Arbeiterparadies hob Klüssendorf sich dabei ausdrücklich ab.
Das ist sowieso Schwachsinn. Es gibt in keinem Leben nur Schwarz-Weiß. Und ich kann einfach nur sagen, ich war in der DDR jung. Ich habe dort meine Jugend verlebt und es war großartig. Also einfach, weil ich jung war und meine Jugend verlebt habe dort. Ich hatte Freunde, es gab den Himmel, es gab die Sonne, es gab alles und ich wollte trotzdem weg.
Die Mauer sei schlicht eine Frechheit gewesen. So erfrischend klar klingt die zuletzt neu entflammte Auseinandersetzung mit der Ostvergangenheit bei Klüssendorf. Auch andernorts ging es gegenwartsrelevant und meinungsstark zu. Bei der Diskussion zu Susan Neimanns Buch über die Unterschiede zwischen linker Geisteshaltung und wokem Stammesdenken stand alsbald das Leid der Menschen in Nahost im Mittelpunkt.
Erstens lehne ich vollkommen diese Gerede von, ist man pro-palästinensisch oder pro-israelisch. Das ist Quatsch, das ist kein Fußballspiel. Also ich bin pro-Gerechtigkeit und pro-Menschenrechte.
Weder der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu noch die Hamas hätten eine mehrheitliche Zustimmung in der Bevölkerung, so die US-amerikanische Philosophin. Gerade in Deutschland, im Land der Täter, fürchte man sich vor einer ausgewogenen, differenzierten Debatte, meint Neimann.
Aber je mehr man absolut einseitig auf diese Debatte beharrt, ohne zu schauen, dass Israel auch seit Jahren Menschenrechtsverbrechen in den besetzten Gebieten begangen hat, desto wütender werden auch die Muslimen, die hier leben. Ich bin wütend als universalistischer Juden, dass diese Stimmen nicht gehört werden.
Debatten zur Gegenwart sind für ein Literaturfestival wichtig, alles sind sie nicht. Junge Autorinnen aus Flandern und den Niederlanden tauschten sich im Ausblick auf die Gastländer der Leipziger Buchmesse im März über den Begriff der Freundschaft im digitalen Zeitalter aus. Und der Lyrikabend mit Dagmara Kraus und Michael Lenz stand dann ganz im Zeichen poetischer Sprachkunst.
Vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch so nicht. Vielleicht, so ist es, vielleicht, aber ist es auch so nicht. Vielleicht ist es so. Vielleicht ist es aber auch so nicht. Vielleicht ist es so.
Die Artikulationsakrobatik und überwältigende Bühnenperformance des Dichters und Lautpoeten Michael Lenz konnte man als parodistischen Katalysator einer heiß gelaufenen Medien- und Diskussionskultur verstehen. Einen fast leichtfüßigen Blick auf die krisenhafte Gegenwart warf auch der polnische Journalist Witold Szablowski in Die Köche des Kreml. Sein erzählendes Sachbuch handelt von der politischen Instrumentalisierung der Ernährung in der sowjetisch-russischen Geschichte, von Stalins Hungerkrieg gegen die Ukraine über die Köche von Tschernobyl bis in die Gegenwart.
Auch der Putsch von Prigozhin beruhte darauf, dass der ehemalige Hotdog-Verkäufer sich gegen Putin, den Enkel eines Kochs, auflehnte, ist kein Zufall. Es gibt kein zweites Land, das so sehr auf Essen gesetzt hat, aber auch auf den Hunger. Und dass Putin damit droht, die Getreideausfuhr aus der Ukraine und die Häfen zu blockieren, um damit eine Hungersnot in der Welt auszulösen, das ist sehr typisch für Russland. Es sind die gleichen Methoden, wie man sie in den 1930er Jahren gegen die Ukraine anwandte.
Witold Szablowskis politisch-kulinarische Analyse stand für den Geist des Leipziger Festivals. Die Literatur versteht man hier zumeist als Reflexionsmedium, das im politisch hochaufgeladenen Tagesgeschehen Perspektiven jenseits vermeintlicher Gewissheiten und absoluter Wahrheiten entdecken lässt.
Reflexion statt Rechthaberei, der literarische Herbst in Leipzig.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Die Regierung der Mitte hat einen Anfang gemacht.
Es geht voran.
100 Jahre Radio.
Unverzüglich.
16. bis 18. August 1988. Eine Geiselnahme in Gladbeck gerät zum absurden Medienspektakel, da ein Pulk von Reportern dem Bus der Geiselnehmer quer durch die Republik folgt.
Auf der A1 Bremen Richtung Osnabrück am Lotterkreuz stoppte der Bus mit den Geiselgangstern und den Geiseln für einen kurzen Moment und es fielen in rascher Folge 10 bis 11 Schüsse. Das hat jedenfalls ein Kollege, der direkt hinter dem Bus fuhr, bemerkt. Ein anderer Kollege von der dpa wurde bei diesem Zwischenfall leicht verletzt, denn ein Geschoss durchschlug die Windschutzscheibe seines Taxis, mit dem er dem Bus folgte. Kurz vor 3 Uhr traf der Bus dann hier am Grenzübergang Bad Bentheim an der deutsch-holländischen Grenze ein. Bereits eine Stunde vorher, und das ist das Merkwürdige, war bereits die Grenzpolizei, sowohl die deutsche als auch die holländische, davon informiert und gebeten worden, diesen Bus ohne welche Schwierigkeiten nach Holland einfahren zu lassen. Das heißt, es muss also schon eine Absprache zwischen den Geiselgangstern und der Polizei in Bremen gewesen sein. Der Bus steht jetzt 6 Kilometer hinter der Grenze. Bereits 2 Kilometer nach dem Grenzübergang haben starke Polizeikräfte das gesamte Umfeld abgeriegelt. Alle Lampen stehen hier am Grenzübergang in Bad Bentheim auf Rot. Hier läuft nichts mehr.
100 Jahre Radio.
Und Sie sind wieder in der Radio Gegenwart bei Kultur heute. In Köln wird eine eigene Tanzkompanie seit Jahren von vielen vermisst. Jetzt soll es endlich wieder eine geben. Gerade gab es eine Ausschreibung dazu. Das bedeutet zugleich, dass das Ballet of Difference von Richard Siegel, das seit 2019 als freie Gruppe dort engagiert war, nicht weitermachen kann. Obwohl es ziemlich erfolgreich war, wie der Zuschauerzuspruch und die Kritiken zeigen. Die aktuelle Spielzeit ist also die letzte für Richard Siegel und auch die gestrige Premiere war die letzte. 3 ältere Stücke hat er dafür neu einstudiert, unter dem Titel Noise, Signal, Silence, also Geräusch, Signal, Stille. Nicole Strecker war gestern bei der Premiere und sie blickt für uns auch zurück auf die Ära Richard Siegel.
Wer regiert hier wen? Das Licht die Musik oder doch eher die Musik das Licht? In komplexer Interaktion mit den Sounds von Alvar Noto zucken und blinken die Dioden eines gewaltigen, eiförmigen LED-Lichtkranzes, der über der Bühne schwebt wie der Orbit eines schwarzen Planeten. Mal ziehen Balken wie Barcodes vorüber, mal funkelt die ganze Installation wie ein riesiger Brillantring mit aggressiv raumgreifender Dominanz. Und auch auf der Tanzfläche darunter tobt ein kalter Verdrängungskampf. Sobald ein Tänzer, eine Tänzerin sich breitbeinig unter dem Lichtkreis aufstellt, stieben die anderen davon. In den Pas de Deux packen sich die Paare mit rabiater Energie, zerren sich an durchgedrückten Armen und Beinen in die formperfekten Posen, schauen gefühllos aufeinander herab. Oval heißt das 2019 entstandene Ballett zum Auftakt des Trippelabends, mit dem Siegel seinen langjährigen Komponisten Alvar Noto würdigt und sich choreografisch vor allem als Erstklassiker-Spitzenschuh-Experte präsentiert. Für ihn war das Ballettutensil schon immer eine Technologie zur transhumanen Optimierung. Also kein Schüchen für fragile Ballerinen, sondern ein Tool, das aus Frauen und Männern eher hochgetunte, elegante Cyborgs macht. Diese Idee führt er nun an seinem 3-teiligen Abend ausgiebig vor und damit aber nur eine Facette seines Oeuvres. Schon immer konnte einem die Experimentierfreude dieses Choreografen Furcht einflößen. Man weiß einfach nie, was einen erwartet und so ein Siegelresultat kann auch schon mal ziemlich schräg ausfallen. Als Tanzchef in Köln aber war seine Erfolgsquote wirklich grandios. Eine ganze Serie exquisiter Stücke ist hier entstanden. Es gab wilden, polyrhythmischen Stiefeltanz, ein Gaming-Ballett für den heimischen Zuschauer-PC, eine bezaubernde Petruschka-Inszenierung und zuletzt durfte das westeuropäische Publikum den skurrilen Charme des Shudan-Kodu, des japanischen Präzisionsgehens, kennenlernen. Dazu sorgte die Haute-Couture-Designerin Flora Miranda stets für den coolsten Look. Und wer immer als Tänzerin oder Tänzer zum Ballet of Difference kam, reifte im BOD-Biotop schnell zum faszinierend exzentrischen Star. Bei einer Auslastung von 90-100% und einer in Aussicht gestellten Unterstützung vom Land Nordrhein-Westfalen hätte Richard Siegel eigentlich auf Vertragsverlängerung setzen können. Die kam aber nicht. So ist Noise Signal Silence also das Trennungstryptychon vom Schauspiel Köln. Nur als Gast wird das BOD hier künftig noch zu sehen sein. Und wohl nicht ganz ohne Sarkasmus verabschiedet sich Siegel just mit dem Stück, mit dem er 2018 seine Visitenkarte abgegeben hatte, Unitext.
Ja.
Unitex zählt zu seinen besten Werken. Ein Kultstück schon allein wegen der Haltegriffe an den Corsagen der Frauen, mit deren Hilfe die Männer sie gegen Ende des Stückes herumwirbeln. Der Mittelteil des Abends präsentiert einen ungewohnt melancholischen Ziegel. Inner Landscape heißt die Choreografie, wobei die titelgebende Landschaft wieder eine aus dem künstlichen Kosmos der Technik ist. Eine Drohne surrt wie ein metallenes Glühwürmchen herum. Und in der Komposition von Alvar Noto und Ryuichi Sakamoto haucht zunächst das Klicken und Zischeln eines Beatmungsgeräts dem Setting Leben ein. Dann übernehmen elektronisch verfremdete, verträumte Klänge. Und auch der Tanz erzählt von der Suche nach dem Menschlichen, nach Romantik und Gefühl in der hochartifiziellen Balletttechnik, die den Körpern doch so Unnatürliches abverlangt. Mensch und Maschine, Mensch und Technologie. Wo andernorts die KI-Debatten gerade heiß laufen, kühlen die drei gelungenen Stücke das Thema mit der siegeltypischen Distanz erstmal ein paar Grad runter. So zeigt auch dieser Abend wieder, wie kurzsichtig die Entscheidung der Stadt Köln war, einen Choreografen dieses Formats einfach weiterziehen zu lassen. Wer immer nun auf Siegel folgt, wird sich an seinen Leistungen messen lassen müssen.
Das Ballet of Difference in Köln von Richard Siegel, 2025 soll es dort eine neue Ballettkompanie geben. Der Vertrag der Dortmunder Schauspielintendantin Julia Wissert ist gerade bis 2030 verlängert worden, obwohl sie massiv kritisiert wurde wegen angeblich niedriger Zuschauerzahlen, die zurückgeführt wurden auf Wissert's vom üblichen Stadttheaterkonzept abweichendes Prinzip. Sie macht in Dortmund ein dezidiert feministisches, queeres, diverses Programm. Und das war auch bei der gestrigen Uraufführung I Wanna Be Loved By You zu spüren. In der Regie von Shari Asher-Croissant gibt es im Studio des Dortmunder Schauspiels die Möglichkeit, Liebe in heutigen Zeiten auf der Bühne zu erleben. Die Geschichte eines lesbischen, schwarzen Paares. Dorothea Markus war dort.
Die Abläufe der Liebe, sie ähneln sich wohl bei allen, egal wie sie ihre Identität definieren. Erst aufmerksam werden, dann kennenlernen, bewundern und schließlich lichterloh brennen.
Ist dir auch so warm?
Mein Herz.
Was ist das schnell?
Ich kenn dich gar nicht.
Ich hab das Gefühl,
ich will
so gerne.
Ich will so kindisch.
Mit dir.
Nur mal kurz.
Meine Hand?
Oder nein?
Heimlich.
Was ist? Bin verliebt, glaube ich.
She und her, man könnte sie auch sie und ihr nennen, treffen wie Astronautinnen auf einem fremden Planeten in einer Art Marslandschaft aufeinander. Die Bühne von Marian Nketia ist ein Viereck aus Sand mit seltsamen Steinen, dazwischen Laufstege, die sich in der Mitte kreuzen. Oder ist es ein Sandkasten, in dem man erste queere Gefühle ausprobieren kann? Die zwei Schauspielerinnen Akasha Dalé und Dena Abay sind jung, weiblich, schwarz. Vorsichtig entdecken sie ihre Körper unter den Glitzeranzügen, bis es zum Alltag und ersten Zweifeln kommt.
Zu viel Liebe in mir. Aber wieso soll ich das alleine in mir tragen müssen, diese große Gefühl? Ich kann ja auch nichts davor, dass es da ist. Wohin soll ich denn damit? Vielleicht muss ich einfach weniger werden. Ich schrumpfe mich so. So klitzeklein, dass ich durch die Tour passe. Dann liebst du mich, wenn ich so klitzeklein in dich rumwandere.
Alltagsödnis und Machtgefälle, Verlustängste und Betrug werden im Stück von Shari Asher-Croissant oft nur in Satzfragmenten angedeutet, denen das Verb fehlt. So geläufig sind die gelernten Halbwertszeiten der Leidenschaften, dass sie zu Klischees geworden sind, die auch jeder Zuschauer im Kopf vervollständigen kann. Desillusion und Trennung folgen. Die beiden verlassen die Bühne allein, enttäuscht. Sind sie Opfer ihres heteropatriarchalen Umfelds geworden, wie das Programmheft andeutet? Von ferne hört man Worte der queeren Aktivistin Audre Lorde erklingen.
Ich kann das nicht mehr hören. Trauma, Healing, Healing. Die haben getan, was sie konnten. Und das war halt wohl das Beste. Manchen Leuten fällt ein Stuhl auf den Fuß und die sind traumatisiert. Und andere durchleben die Hölle und haben nichts.
Because they didn't do it, now we have to. If you don't already love your life, then you shouldn't be bringing another one into it.
Doch die beiden auf der Bühne wollen sich mit dem Scheitern nicht zufrieden geben und eine neue Form von Liebe lernen, für die sie nie eine Gebrauchsanweisung bekamen. Jenseits vom, wie sie sagen, vermoderten Turm und schmierigen Prinzen. Flackerndes Stroboskoplicht und Musik von Beyoncé, Missy Elliott und Dizzy Fee leiten eine neue Stimmung ein. Black Female Queer Power. Und dann ziehen die beiden triumphal wieder ein. Die eine als gewaltiges goldenes Wesen mit Wallehaaren und Plastikkeule. Die andere in Mammutdaunenjacke und hochstehenden Haarsträhnen. Karikaturen des schwarzen Superpower-Pop-Paares Beyoncé und Jay-Z. In coolen Choreografien posen und tanzen sie nun auf dem Catwalk, erkunden ein neues Liebesideal, gleichberechtigt glitzernd und auf Augenhöhe.
Ich wünschte, ich könnte tanzen mit dir.
Auf der Straße tanzen
mit dir.
Laut.
Und niemand würde uns sehen.
Die Straße ist unsere Bühne.
Wenn wir wollen.
Nur wir.
Alle gucken.
Alle jubeln.
Aber niemand sieht uns.
Wir sind einfach da.
Niemand ist da.
Nur wir.
Hand in Hand.
Tanzen.
Laut.
Zusammen.
In zwei rosa Riesenmänteln sind sie zu zwei stolzen Königinnen geworden, die die Welt für sich neu definieren und keine Konventionen mehr brauchen. Partnerschaftlich statt hierarchisch. Zum Schluss stehen die beiden in einer echten Dusche in einer Bühnenecke und freuen sich ekstatisch und befreit am echten Wasser. I Wanna Be Loved By You ist mehr ein lustvolles Mash-up aus popkulturellen Zitaten, Poesie und Tanz als ein sprachorientiertes Theaterstück, ein empowerndes Spektakel über Gefühle, Musik und das Finden neuer Lebensformen und Identitäten. Das steckt an mit seiner Energie, Kraft und Lebensfreude und wirkt doch immer wieder auch etwas oberflächlich behauptet. Etwas zu modelhaft posen die beiden wie auf einem Instagram-Kanal. Und ist das wirklich ein neues Liebeskonzept, von dem auch Heteros lernen können? Vielleicht habe ich aber auch einfach die Altersgrenze der Zuschauerzielgruppe überschritten.
I Wanna Be Loved By You am Theater Dortmund. Bleiben die Kulturmeldungen heute mit Henning Hubert. Er beginnt mit offenen Briefen aus der Kulturszene zu den Angriffen der Hamas auf Israel.
Ein an Bräsigkeit nicht zu überbietendes Schweigen des deutschen Literaturbetriebs zu den Angriffen gegen Israel beklagt ein offener Brief, der seit gestern immer mehr Unterschriften erhält. Stand heute Mittag haben die Initiatoren Björn Kulig und Markus Roloff 521 Unterstützerunterschriften bekommen. Darunter sind zum Beispiel die Schriftstellerinnen Zoe Jenny, Thea Dorn und Nora Gomringer. Sie vermissen beispielsweise Solidaritätslesungen mit Israel und fragen deshalb, Zitat, wo sind die Literaturhäuser, die Literaturinstitutionen, die Literaturfestivals, die Akademien, die Verlage? Der Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 zog nahezu ad hoc Solidaritätsbekundungen nach sich, die jetzt fehlen. Warum? Hat wirklich niemand dazu eine Haltung? Oder ist der Antisemitismus bereits so weit im Literaturbetrieb verankert, dass hier der Grund zu suchen ist? Zitat Ende. Ein anderer offener Brief, den die Taz online gestellt hat, schlägt einen anderen Ton an. Er versammelt aktuell 110 in Deutschland lebende Schriftsteller, Wissenschaftler und Künstler, wie zum Beispiel die im Beitrag aus Leipzig gehörte Susan Neimann, Peaches oder Candice Brights. Sie wenden sich vorbehaltlos gegen Gewalt auf beiden Seiten und sie unterstützen palästinensische Kollegen, indem sie beklagen, dass sich bei uns große Kultureinrichtungen wie synchronisiert selbst zum Schweigen gebracht hätten, etwa indem sie Theaterstücke, die sich mit dem Konflikt befassen, abgesagt hätten. Diese freiwillige Selbstzensur im Kulturbetrieb habe ein Klima der Angst, der Wut und des Schweigens geschaffen. All dies geschehe unter dem Vorwand, Juden zu schützen und den Staat Israel zu unterstützen. In dem Konflikt hat es jetzt überraschend auch den Komponisten Ludwig van Beethoven getroffen. An den Fassaden des Beethovenhauses in der Bonngasse in der Bonner Altstadt wurden Schmierereien entdeckt, wie Free Palestine, Fuck Beethoven und Allah, Allah. Laut Bonner Polizei hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. Malte Böker, Direktor des Beethovenhauses, sagte dem WDR:
Ich bin wirklich betroffen und wir haben, weil wir uns in keinster Weise damit identifizieren können, was da ausgedrückt wird, haben wir es auch sofort entfernen lassen.
Der heutigen Ausgabe des Bonner Generalanzeigers sagte Böker außerdem, in der Musik geht es um das zutiefst Menschliche, das uns verbindet und nicht um das, was uns trennt. So ähnlich wie die Unterzeichner des zuerst erwähnten offenen Briefes empfindet man auch am Staatstheater Cottbus. Das plant für kommenden Dienstag ein Solidaritätskonzert für die Opfer des Angriffs der islamistischen Hamas. Der Brandenburg-Dienst der dpa zitiert die Internetseite des Theaters so: Wir wollen die ohrenbetäubende Stille durchbrechen, in die wir angesichts des Terrors und seiner Folgen zu verfallen drohen. Die Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Ukraine sind in Berlin mit dem Ehrenpreis des Prix Europa ausgezeichnet worden. Das war eine von insgesamt 19 Auszeichnungen. Den Prix Europa gibt es seit 1987. Seitdem zeichnen Europarat, Europäisches Parlament und Europäische Kulturstiftung herausragendes journalistisches Arbeiten aus. Die EU organisiert trotz des russischen Kriegs gegen die Ukraine wieder ein Filmfestival in Moskau. Ab 1. November sollen unter Motto Kino vereint 21 Filme unter anderem aus Deutschland, Frankreich und Spanien zu sehen sein. Die EU wolle auch im schwierigen Kontext des Krieges zeigen, dass die Beziehungen zwischen Europäern und Russen fortgesetzt werden können, teilte die EU-Botschaft in Moskau mit.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert. Vielen Dank. Die Lage in Israel, die Nahostresolution der UN-Vollversammlung und die Kritik an Fridays for Future. Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.